Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Willkommen zu den Kulturfragen. Heute mit Stefan Detjen aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Wir beobachten und beschreiben von hier aus in diesen Tagen eine internationale Diplomatie, die um den Frieden in Europa ringt. Russland stellt nicht nur mit der Annexion der Krim 2014 und jetzt mit dem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine, sondern auch in seiner politischen Rhetorik die in den 90er Jahren gewachsene geopolitische Ordnung in Europa in Frage. Und wenn man den Akteuren in Moskau und Kiew zuhört, geht es in der aktuellen Auseinandersetzung um viel mehr als um die Regeln der Minsker Vereinbarungen von 2015. Denn sowohl in der Ukraine als auch und besonders in Moskau werden aktuelle Positionen mit historisch begründeten Ansprüchen und Selbstbehauptungen untermauert. Es geht im Kern um die Frage, ob die Ukraine eine eigenständige Nation mit einer eigenen Geschichte ist oder ein Teil, sogar der historische Kern einer umfassenden russischen Kultur- und Nationalgeschichte. Diese Hintergründe der Krise sind Anlass, mit einem ausgezeichneten Kenner der verwobenen Geschichte Russlands und der Ukraine zu sprechen. Mit dem Historiker Andreas Kappela. Er ist uns aus Wien zugeschaltet. Guten Tag, Herr Professor Kappela.
Guten Tag, Herr Detjen.
Andreas Kappela ist gebürtiger Schweizer, Professor Emeritus für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Er ist Mitglied der österreichischen und der ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Und er hat sich in zahlreichen Büchern mit der Geschichte Russlands und der Ukraine beschäftigt, zuletzt in dem erhellenden, als Taschenbuch erschienenen Buch Ungleiche Brüder, Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Ist es richtig, Herr Professor Kappela, wenn man sagt, noch bevor in Russland Panzer Richtung Ukraine rollten, wurden Geschichtserzählungen als Waffen in diesem Konflikt in Stellung gebracht?
Ja, das ist zweifellos richtig und es geht auch auf eine längere historische Tradition zurück. Das begann schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, als Geschichte den ukrainischen Nationalbewegten und der russischen Regierung als Argumente dienten. Jetzt in der Aktualität geschieht das noch nicht so lange. Ich meine, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist ja eigentlich erst zu Anfang des 21. Jahrhunderts ausgebrochen. Vorher war das Verhältnis relativ normal. Und hier jetzt spielen historische Argumente zunehmend eine große Rolle.
Und auch in der aktuellen Eskalation sehen wir das. Wladimir Putin, der sich ja gerne als ein Alleskönner geriert, der großer Staatsmann, großer Sportler, großer Scharfschütze ist, hat sich im letzten Sommer auch als Geschichtswissenschaftler profiliert. Im Juli hat er einen langen Aufsatz mit dem Titel Über die historische Einheit der Russen und der Ukrainer veröffentlicht. Ein Aufsatz, der auch an westliche Historiker verschickt wurde. Die Kernbotschaft: Russen und Ukrainer sind eigentlich ein Volk. Ist das sozusagen schon der geschichtspolitische Vorausgriff auf eine mögliche künftige Annexion der Ukraine gewesen?
Man kann das so sehen. Nicht unbedingt jetzt aufgrund der politischen Argumentation des politischen ersten Teils dieses historischen Aufsatzes von Putin. Im zweiten Teil wird er dann direkt politisch und aktuell. Aber es ist schon ziemlich verwunderlich, dass ein Präsident eines großen Staates eine historische Abhandlung veröffentlicht, die dann natürlich den Historikerinnen und Historikern, Studentinnen und Studenten als Richtschnur zu dienen hat und in der er natürlich mit Hilfe von Fachhistorikern im ersten Teil tatsächlich dieses historische Narrativ, dieses konkurrierende historische Narrativ von Russen und Ukrainern darlegt.
Und wenn wir da vielleicht gleich mal einsteigen in den Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt dieser Erzählung führt er zurück bis ins Mittelalter, in die sogenannte Alte Rus im 10. bis 13. Jahrhundert, ein mythisch im Grunde aufgeladenes Gebiet mehrerer Fürstentümer auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, das dann zur gemeinsamen Wiege einer russischen, einer umfassenden russischen Kultur stilisiert wird. Und wenn wir da, weil das so bedeutend ist, nochmal drauf schauen, was verbirgt sich dahinter?
Ja, ich meine, das ist tatsächlich fast schon grotesk, wenn ein Präsident heute mit dem Argument einer mittelalterlichen Einheit argumentiert, beziehungsweise umgekehrt auch die Ukrainer. Die Kiewer Rus ist für das Narrativ beider Nationen, beider Völker von zentraler Bedeutung. Für die Ukrainer von Anfang an haben der berühmte Historiker Michail Hurschewski hat den ukrainischen Charakter der Kiewer Rus betont und beruft sich unter anderem darauf, dass eben Kiew das Zentrum der Rus war. Damit wurde das russische imperiale Narrativ herausgefordert. Dieses russisch-imperiale Narrativ beginnt auch mit der Kiewer Rus, die aber als grundsätzlich russisch dargestellt wird, wenn jetzt auch in den letzten Jahrzehnten nicht mehr Russland, sondern Rus gefragt ist. Daran schließt sich dann eine Stufenfolge der russisch-ukrainischen Geschichte an, die in mehreren Etappen bis ins 20. Jahrhundert führt. Das Stichwort, das wichtige Stichwort dafür ist Wiedervereinigung. Das heißt, in der Kiewer Rus lebten Vorfahren der heutigen Russen, Ukrainer und Weißrussen. In diesem russischen Narrativ hatten die Ukrainer als wichtigstes Ziel, als wichtigstes Bestreben, sich mit dem russischen Volk wieder zu vereinen. Der Hintergrund ist, dass im 13. Jahrhundert die Rus von den Mongolen-Tataren erobert worden ist, der Osten dann zwei Jahrhunderte unter der tatarischen Oberherrschaft verblieb, der Westen unter die Herrschaft Polen-Litauens geriet, für drei Jahrhunderte, zum Teil noch länger. Und wie angedeutet, die Ukrainer hatten dann nach der Lesart der Russen oder des russischen Narrativs als wichtigstes Ziel, sich von der polnischen Fremdherrschaft zu lösen und sich mit dem großen russischen Bruder wieder zu vereinigen. Das geschah in drei Etappen in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine erste Etappe, die Ostukraine, Ende des 18. Jahrhunderts in den Teilungen Polens und schließlich die letzte Etappe war im Zweiten Weltkrieg die Besetzung der Westukraine durch sowjetische Truppen.
Es entsteht in diesem Jahr, es ist ja eine hin und her wogende Geschichte zwischen diesen beiden Polen, dem ukrainischen westlicheren Pol und dem russischen Pol. Sie beschreiben dieses Verhältnis, das da entsteht, als ein Geschwisterverhältnis ungleicher Brüder, so ist ja auch der Titel Ihres Buches. Was ist das für eine Verwandtschaft und für eine Konkurrenz, die da sichtbar wird?
Ich habe den Titel gewählt, weil ich glaube, dass das Bild der Brüder, man kann sagen ungleiche Brüder, man könnte auch sagen der große Bruder und die kleine Schwester, meines Erachtens ein Schlüssel für die Erklärung dieses sehr komplizierten Verhältnisses ist. Das eine ist, dass Russen und Ukrainer tatsächlich eng verwandt sind, kulturell, die Sprachen, die Orthodoxie, die Geschichte zum Teil, über weite Strecken die Geschichte, die Kulturen. Und das Zusammenleben von Russen und Ukrainern war bis vor wenigen Jahren relativ unkompliziert. Mischehen waren häufig, offene Konflikte gab es selten. Denken Sie etwa an Postjugoslawien, wo das Ganze anders war. Das Problem entstand dann, wenn der große Bruder mit seiner jüngeren Schwester nicht mehr zufrieden war. Er liebt sie im Prinzip sehr, das hat Putin mehrfach auch betont, wie sehr er die ukrainische Kultur liebt. Wenn die Schwester, die Kleine, ich bleibe jetzt bei diesem Bild, sich aus dieser Bevormundung löst, wenn sie aufbegehrt oder sich aus der Familie lösen will, dann reagiert der große Bruder heftig und sucht sie in der Familie zu halten. Und dieses Muster kann man dann mehrfach sehen, im 19. Jahrhundert schon, gegen die beginnende ukrainische Nationalbewegung im 20. Jahrhundert, mehrfach, der Sowjetzeit und heute zeigt dieses Muster, meine ich, besonders deutlich wieder. Das heißt, wenn zusammenfassend, gerade die Nähe schlägt in Konflikte um und Familienstreitigkeiten sind bekanntlich oft heftiger als andere Streite.
In der Sowjetunion, um auf dieses historische Kapitel zu kommen, sehen wir den Versuch, in einem neuartigen Ansatz die Vielfalt von Kulturen, Nationalitäten zu integrieren, aber auch sozusagen das Gift des Nationalismus zu entschärfen. Kann man da im Rückblick wegweisende Ansätze erkennen, die dann vielleicht gescheitert, umgekehrt abgebrochen worden sind?
Ja, es ist spannend zu sehen, dass gerade im Fall der Ukrainer mindestens die These existiert, dass die ukrainische Nation erst durch die Sowjetführung endgültig formiert worden ist. Putin in diesem Aufsatz selber greift darauf zurück und behauptet, dass vor der Begründung der Sowjetunion es kein ukrainisches Volk gegeben habe, sondern erst die Sowjetführung dieses ukrainische Volk geschaffen habe. Was daran stimmt, ist, dass die Sowjetunion im Gegensatz zur Zarenregierung tatsächlich zum ersten Mal die ukrainische Nation anerkannt hat und dass sie dann auch wie den Ukrainern, wie den anderen ethnischen Gruppen eine eigene Republik zugeordnet hat, eine die Sprache und Kultur förderte und das hat tatsächlich der Nationsbildung der Ukrainer einen großen Aufschwung gegeben. Nur mit dem Aufstieg Stalins war das bald zu Ende und es begann wieder eine gewaltsame Integration, politisch sowieso, aber auch sprachlich etwa eine Russifizierungspolitik, die dann anhielt bis zum Ende der Sowjetunion. Und die Republiken, die da entstanden, hatten keine wirklichen Entscheidungsbefugnisse. Putin in seinem Aufsatz kritisiert an der sowjetischen Politik, obwohl er ja eigentlich sehr an die Sowjetunion glaubt. Er sagt also, die Sowjetregierung habe ein Verbrechen begangen quasi, dass sie die Grenzen der ukrainischen Republik zu Ungunsten des russischen Volkes festgelegt habe. Das betrifft einerseits die heutige Südukraine, damals Neurussland, und andererseits natürlich die Krim, die im Jahre 1954 aus der russischen Sowjetrepublik in die ukrainische überführt worden ist. Und all das wurde natürlich erst aktuell nach dem Ende der Sowjetunion, also nach 1991, als die ehemaligen Sowjetrepubliken auf einmal unabhängige Staaten wurden, mit festen Grenzen.
Das zentrale Ereignis der Geschichte des 20. Jahrhunderts aus ukrainischer Sicht wiederum kommt in dieser von Putin entwickelten Geschichtserzählung so gut wie gar nicht vor. Die große Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist aus der ukrainischen Sicht weniger der Zweite Weltkrieg mit den vielen Millionen Opfern, die auch er den Ukrainern abverlangt hat, sondern davor die Hungerkatastrophe der Jahre 1932 und 1933, also in der stalinistischen Zeit. In der Wahrnehmung der Ukraine, auch durch einen Parlamentsbeschluss besiegelt sozusagen, der sogenannte Holodomor, ein Genozid, der in der ukrainischen Erzählung eingeordnet wird, gleichgestellt wird geradezu mit dem Holocaust und dem Genozid an den Armeniern. Was sagt uns das über die heutige Selbstwahrnehmung der Ukraine auch im Verhältnis zu Russland aus?
Dieser Konflikt um die Intention der Hungersnot, das heißt der sowjetischen Politik, spaltet ja nicht nur die russischen oder viele russische und ukrainische Historiker, sondern auch die Fachkollegen im Westen. Unbestritten ist, dass die sowjetische Führung den Hunger herbeigeführt hat. Durch ihre rücksichtslose Politik der Kollektivierung und dann der Requirierung der Lebensmittel, die die Bauern einfach Hungers sterben ließen. Das ist eigentlich unbestritten, auch von Seiten russischer Historiker. Umstritten ist, was Sie angesprochen haben, ob die sowjetische Politik sich gegen alle Bauern richtete oder ob sie gezielt die ukrainischen Bauern und damit die Ukraine treffen sollte. Hier hat die ukrainische Politik ganz eindeutig ein Wort gesprochen und gesagt, ja, es war eine Politik, die eben ein Genozid an den Ukrainern anstrebte. Und da können nicht alle Historiker dieser Argumentation folgen. Ich selber habe mich damit auch einmal beschäftigt und mein Schluss ist, dass eine anti-ukrainische Stoßrichtung der Politik nachzuweisen ist. Die Zahl der Opfer allein zeigt, dass prozentual sehr, sehr viel mehr Ukrainer und übrigens auch Kasachen am Hunger gestorben sind.
Man spricht von etwa 3,5 Millionen Opfern unter den Ukrainern, von insgesamt 7 Millionen Opfern dieser Katastrophe, dieser Hungerkatastrophe der Jahre 32, 33.
Ich persönlich benutze den Begriff Genozid nicht, weil für mich ist der Genozid-Begriff erstens sehr stark an den Holocaust gebunden und zweitens war nie die Absicht der Regierung, die Ukrainer auszurotten, sondern es war die Absicht, die Ukrainer mit großer Grausamkeit zu bestrafen für ihre Aufsässigkeit.
Aber würden Sie trotzdem sagen, als einer der wenigen westlichen Historiker, die sich so intensiv mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt haben, dass gerade diese Zeit auch aus westlicher Zeit eine unterbelichtete, zu wenig wahrgenommene Zeit ist, wenn man auf die Ukraine schaut?
Ja, das ist es sehr stark. Und es gibt ja eine deutsch-ukrainische Historikerkommission Und die hat sich jetzt in letzter Zeit dieser Frage angenommen. Im vergangenen Jahr hat in Berlin eine Konferenz dazu stattgefunden mit deutschen und ukrainischen Historikern und Historikerinnen. Also ich habe da auch teilgenommen. Es ist ein deutschsprachiger Sammelband im Erscheinen, der in Deutschland dem ein bisschen aufhelfen will. In den USA und vor allem in Kanada ist das anders. Da ist das ja auch vom Kongress als Genozid anerkannt worden und in der Öffentlichkeit viel stärker präsent. Das liegt vor allem an der ukrainischen Emigration, die dort sehr stark vertreten ist und auch mit politischem Druck das durchgesetzt hat. Bei uns ist es ein weißer Fleck.
Wenn wir das Verhältnis der Ukraine zu Europa, zum Westen in den letzten Jahren anschauen, dann treffen wir da ja auch auf ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Einmal wiederum aus russischer Perspektive die Wahrnehmung, dass wir seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit einer permanenten Ausdehnung des Westens, der NATO hin, in das alte sowjetische Einflussgebiet zu tun haben. Aus der Sicht der Ukraine gibt es auch die Wahrnehmung von Zurückweisungen des Westens. Also als die Ukraine dann eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebt, wird ihr eine Partnerschaft, aber eben keine Beitrittsperspektive angeboten. Die NATO lehnt das Beitrittsgesuch 2008 ab. Wie sehen Sie diese Zeit und diese Dynamiken aus der Sicht des Historikers?
Also als Historiker schicke ich gern voraus, dass für die Ukrainer ihre Westorientierung ein ganz entscheidendes Moment der Abgrenzung von Russland darstellt. Das betrifft vor allem ihre Zugehörigkeit zu Polen-Litauen, als sie eben die westlichen Einflüsse des Humanismus, der Reformation und anderes empfingen, während sie in Russland praktisch nicht da waren. Und das führt dann zur wagehalsigen These, dass die Russen eigentlich nach Asien gehören, was ich nicht glaube. Aber das hat eine lange Tradition und das setzt sich jetzt eben seit der Unabhängigkeit wieder fort und ist natürlich damit verbunden, dass die Ukraine sich vor dem übermächtigen großen Bruder distanzieren, emanzipieren muss. Und das kann sie eigentlich nur mit Hilfe des Westens. Und das wurde jetzt seit 2004, seit der sogenannten Orangenrevolution, systematisch versucht. Beitrittsverhandlungen, ja, es kam gar nicht zu Verhandlungen, aber Versuche, sich mit der NATO und der EU zu verbinden, langfristige Perspektiven zu erhalten, die eben dann abgewiesen wurden vom Westen, was von Russland eigentlich nie so wahrgenommen oder akzeptiert worden ist. Ich denke, aus unserer Sicht, nicht aus russischer Sicht, aus unserer Sicht ist wichtig, was heute auch die NATO immer wieder betont, jeder Staat, jedes Volk hat das Recht, sich die Allianzen zu suchen, die es will und darf sich nicht von einer hegemonialen Macht einschränken lassen. Jetzt zur russischen Perzeption. Russland hat ja sehr schwierige Jahre nach 1991 durchgemacht und der Westen hat in dieser Zeit nicht immer mit der nötigen Behutsamkeit reagiert und verhandelt. Ich spreche immer von einem postimperialen Trauma in Russland, das tatsächlich, wenn Sie den Artikel von Putin lesen, ganz deutlich spürbar ist.
Oder auch seine Aussage, der Zerfall der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen.
Genau, das sagt schon sehr viel. Und dass hier eben der Westen überhaupt nicht mehr daran gedacht hat, dass ihr Partner sich als Großmacht oder sogar Supermacht immer noch fühlt, obwohl natürlich Russland nicht die Sowjetunion ist. Das ist klar. Und das glaube ich schon. Das hat die Atmosphäre dann vor allem eben in dieser Zeit, als die Ukraine sich dem Westen annähern wollte, vergiftet. Das kommt natürlich dazu, dass die Ukraine in dieser Zeit sich auch tatsächlich begann, von Russland zu emanzipieren in vielerlei Hinsicht und ein Modell aufbaute, das für Russland durchaus gefährlich sein konnte als Gegenmodell zum autokratischen Russland, das in der Ukraine dann abgelehnt wurde. Aber mir scheint tatsächlich, also mein Zusammenfassen zu diesem Thema, Russland hat gewisse Gründe für seine Haltung, aber im Ganzen gesehen kann man nicht davon reden, dass der Westen, wie Putin in seinem Aufsatz schreibt, die Ukraine als Anti-Russland konzipiert habe und eben als Aufmarschgebiet praktisch für seine Truppen oder seinen Einfluss. Das sind Verschwörungstheorien, die keine, ich glaube, keine Legitimierung haben. aber aus russischer Sicht, wie wiederum der Aufsatz Putins sehr deutlich zeigt, tatsächlich so gesehen werden. Und deswegen muss man sie natürlich ernst nehmen.
Und ernst nehmen natürlich auch, weil Putin ja schon gehandelt hat. Das Jahr 2014 dann einerseits dann in der Ukraine mit dieser revolutionären Westorientierung durch die Proteste, durch die Bewegung vom Euromaidan und dann eben darauf folgend unmittelbar die Annexion der Krim durch Wladimir Putin, die er auch unter anderem mit geschichtspolitischen Argumenten legitimiert hat. Wenn Sie sich diese Argumentation, diese historisch aufgeladenen Argumentationen, Sie haben den Aufsatz von ihm aus dem vergangenen Jahr jetzt gerade auch nochmal erwähnt, wenn Sie sich die anschauen, was können Sie daraus über seine Motive ableiten? Und das ist ja auch eine ganz zentrale Frage für die politischen Reaktionen im Westen im Augenblick. Also geht es ihm um aktuellen Machterhalt und ist er dann entsprechend empfindlich für Druck durch ökonomische Sanktionen unter Umständen? Oder ist seine Perspektive eine ganz andere? Zielt er auf den eigenen Eintrag in die Geschichtsbücher ab? Will er dann sozusagen zugespitzt gesagt als Peter der Große des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen und ist deswegen mit Sanktionen oder mit ökonomischem Druck viel schwerer zu erreichen?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Einerseits geht es ihm immer um Machterhalt. Das ist immer oder fast immer die Priorität. Das ist auch so gewesen, lässt sich als Hauptmotiv, jedenfalls meines Erachtens, für die Intervention auf der Krim und vorher schon die Stellungnahme oder der Kampf gegen den Euromaidan sehen, weil gerade der Euromaidan hatte ja den Anspruch, wenn man so will, ein Gegenmodell eben zum autokratischen Russland zu entwerfen. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben in diesem postimperialen Trauma der Verlust dieser imperialen Stellung sehr schwer wiegt. Und Putin festhält daran, dass Russland den ganzen postsowjetischen Raum als seine Einflusssphäre betrachtet. Das war eigentlich nicht so klar. Das ist in diesen neuen Ultimaten erst ganz deutlich geworden, weil dass er sogar den Rückzug der Truppen aus den osteuropäischen Ländern, die eben erst später in die NATO aufgenommen wurden, fordert, geht sehr viel weiter als die vorherigen Forderungen, wo eigentlich immer nur die ehemaligen Sowjetrepubliken exklusive die drei baltischen Staaten gemeint waren.
Aber das ist dann natürlich der beunruhigendste Befund, den man im Augenblick ausstellen kann, weil er in der Konsequenz auch bedeuten würde, dass sich Putin zumindest mittel- oder langfristig schon gar nicht sozusagen mit einer Arrondierung seines Machtgebiets, etwa mit Blick auf den Donbass oder einen Landzugang zur Krim, zufrieden geben könnte.
Das lässt sich schwer sagen, aber kurzfristig bin ich überzeugt, dass Putin handeln muss, weil wenn er das nicht tut, verliert er sein Gesicht, steht als Schwächling da. Deswegen muss er handeln. Die Frage ist nur, ob er eben im großen Maßstab handelt, was ich nicht glaube. Aber ich glaube schon, dass er in kleinen Schritten diese Expansion hin zur Wiederherstellung des Imperiums weitertreiben wird. Meine Prognose ist, dass er den Krimweg einschlagen wird. Das war ein erfolgreiches Projekt. Der Westen hat praktisch nicht reagiert. Die damaligen Sanktionen haben keine so schwerwiegenden Folgen gehabt. Dafür hat Putin innenpolitisch unheimlich an Prestige gewonnen. Und wieso sollte er jetzt, wenn dieses Projekt gelungen ist, nicht auch im Donbass ein ähnliches Projekt starten? Das könnte genauso laufen wie auf der Krim, also Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, dann die Unabhängigkeitserklärung der Republiken, die dann im letzten Schritt Russland um Hilfe bitten gegen die Aggression, die sogenannten Aggression der ukrainischen Armee und dann darum bitten, in die Russländische Föderation aufgenommen zu werden. Das ist meines Erachtens ein nicht unwahrscheinliches Szenario der nächsten Monate.
Das dann möglicherweise auch in maximaler Weise die Geschlossenheit des Westens in seinen Reaktionen auf die Probe stellen würde.
Ja, es wäre erneut, wie Sie anfangs sagten, eben ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, der Grenzen, wie sie festgelegt und anerkannt worden sind, auch von Russland. Aber es wäre kein qualitativ neuer Schritt. Das ist auch seine Taktik, das langsame, allmähliche Durchsetzen seiner Ziele.
Und diese Sorge teilen wir natürlich. Wir werden das Land besorgt auch von hier aus natürlich weiter verfolgen. Heute danken wir Ihnen, Herr Professor Kappeler, für diesen Gang durch die ukrainische Geschichte aus dem Mittelalter bis in die Gegenwart. Danke für Ihre Zeit, für dieses Gespräch in den Deutschlandfunk Kulturfragen und schöne Grüße nach Wien.
Danke. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.
Aus dem Hauptstadtstudio verabschiedet sich Stefan Detjen am Mikrofon. Im Programm geht es weiter mit aktuellen Kulturberichten bei Kultur heute.